Schwestern, die Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Leider können unsere Sänger heute uns nicht singen. Der eine ist verhindert und meine Älteste, die Tochter meiner ältesten Tochter, die hat mit dem Hals zu tun und bleibt bei der Mutter, die auch eine kleine Grippe hat, und sodass nur zwei übrig wären, der große, lange Enkel und die ganz kleine, und die hat nicht den Mut, allein zu singen. Also ein andermal wieder, ja, singen also heute nicht. So, lasst mich nun das Zeugnis sagen, das mir Gott für heute geschenkt hat, meine Brüder und Schwestern. Es ist eigentlich genau dasselbe, was wir in den einleitenden Worten unseres lieben Versammlungsleiters hörten. Ich möchte ein Zeugnis geben über das, was man Vollmacht nennt. Gott hat Allmacht. Der Teufel hat Großmacht, aber wir haben auf unserem Gebiet eine heilige Vollmacht zu einem heiligen Siegesleben, göttlicher Freude, zu einem Zeugnisleben für andere, zu einem Leben des Dienstes und der Treue. Und von dieser Vollmacht möchte ich heute Nachmittag ein kurzes Wort sagen. Haben wir göttliche Vollmacht? Ich lese zu jedem Punkt, jeder These, die ich nenne, wenigstens eine Schriftstelle und zeige erstens, dass die Quelle unserer Vollmacht das Kreuz Christi ist. Nicht eine Leistung, nicht eine Naturanlage, nicht eine Anstrengung, die wir zu machen hätten, nicht eine Leistung, die wir dazu bringen versuchen, sondern das Kreuz Christi ist das Fundament, ist der Quellort jeglicher Vollmacht. Ich lese dazu zunächst Matthäus 8, Vers 16 und 17, wo geschrieben steht: Als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit einem Wort. Und er, der Herr Jesus, heilte alle Leidenden. Wir sehen also, der Herr hat Vollmacht. Und diese Vollmacht beruht darauf, dass er unsere Leiden und unsere Krankheiten selbst getragen hat. Deshalb den 17. Vers. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesajas geredet ist, welcher spricht: Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Meine Geschwister, wenn das Wahrheit ist, und es ist Wahrheit, dass unsere Schwachheiten getragen und unsere Krankheiten von uns genommen sind, wenn das so ist, warum glauben wir es nicht? Warum rechnen wir nicht damit? Warum erfahren wir es nicht immer wieder im Kleinen und im Kleinsten, dass diese Wahrheit, dass die Vollmacht auch der Heilung, auch des Tragens und Duldens und Liebens und Segnens eines erneuten und eines glückseligen und strahlenden Lebens wurzelt im Kreuz. Das ist das große Geheimnis. Aber ich will hier noch ein Wort dazu lesen. In diesem ersten Punkt, ich lese aus 1. Petrus 2 einige wenige Verse. 1. Petrus 2, Vers 21 bis 24. Da heißt es: Hierzu seid ihr berufen worden, denn Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, auf dass ihr seinen Fußstapfen nachfolget. Es ist wunderbar, dass wir unseren Beruf, unseren eigentlichen Beruf erkennen dürfen und dass wir in Christus ein Beispiel haben und dass wir in ihm die Kraft haben, seinem Vorbild und Beispiel nachzufolgen. Und dann kommt das Wort, das mich immer wieder bewegt, da sagt Petrus, welcher keine Sünde tat. Der Tatmensch redet von der Tat, er tat keine Sünde. Der Johannes, in ihm war keine Sünde. Der Johannes war ein innerlicher Mensch, ein stillerer Mensch. Der war nicht so explosiv und dynamisch wie der Petrus. Das sehen wir aus den Evangelien. Und deshalb sagte Johannes, in ihm war keine Sünde. Und der Paulus, der war ein, im besten Sinn des Wortes, ein Gnostiker, das heißt einer, der sich mit der göttlichen Wahrheit tief befasst hat, mit der Epignosis, das ist das Überwissen, das ist das Hineinblicken in letzte Wege und Ziele. Und er sagte, er wusste von keiner Sünde. Das ist die paulinische Sprache. Wenn wir das einmal verstanden haben, eröffnet das uns eine ungeheure Weite des Herzens im Umgang mit anderen Menschen. Denn es gibt viele petrinische Menschen, es gibt wunderbare johannäische Menschen und es gibt auch paulinische Dynamiker. Die gibt es. Und von allen dreien lernen wir. Und wer von den dreien hat recht? Was stimmt? Stimmt das, was Petrus gesagt hat? Er tat keine Sünde. Natürlich stimmt das. Und das war, was Johannes verkündet. In ihm war keine Sünde. Stimmt das auch? Jawohl, das stimmt auch. Ist das Bein abgegangen oder ist das, muss das eingehängt werden? Das muss weg. Dankeschön. Oder hat der Apostel Paulus recht? Er hat sich mit der Sünde nicht eins gemacht und liebend eingelassen. Denn die Epignosis ist das Einlassen mit einem Menschen oder auch mit Gott in dem innersten Liebesgebiet unseres Herzens. Ich weiß, was ich sage. Adam erkannte sein Weib und sie gebar. Da sind die letzten Geheimnisse gelöst in der Nebeneinanderordnung dieser drei Zeugnisse. Merkt euch das einmal, es kann euch zu einer Fundgrube und bleibenden Quelle werden für die Erkenntnis göttlicher Wahrheiten. Er tat keine Sünde, er war keine Sünde, er wusste von keiner Sünde. Alles das stimmt überein, sind verschiedene Seiten derselben Sache. Nun heißt es also hier, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund erfunden, der gescholten wurde und nicht widerschallt. Bitte, das kann der Naturmensch nicht, sich schelten zu lassen und nicht wieder zu schelten, geschlagen zu werden und nicht, und sei es auch nicht in einer Reflexbewegung, dagegen aufzubegehren. Das kann nur der Heilige Geist. Und das ist Frucht. Und das ist Vollmacht. Wir kommen noch dran. Der gescholten nicht widerschallt und der nicht drohte, den anderen drohte, warte nur, ich zahle dir das heim, sondern sich dem übergab, der Recht richtet, welcher selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf das Holz getragen hat. Wir sehen hier die Quelle, das zu können, ist das Kreuz, auf das wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch ihn, dessen Streben uns geheilt haben, oder durch dessen Streben wir heil geworden sind. Das ist also das Erste, was ich sagen möchte. Die Vollmacht eines Menschen beruht nicht auf einem autogenen Training, Das heißt auch ein Training, die natürlichen Kräfte höher zu entwickeln. Das führt in den Bankrott. Ich kenne genug Leute, die das versucht haben, ihr Menschsein zu veredeln. Das können wir nicht. Wir sind und bleiben in uns verdorben. Und aus uns wächst nichts Gutes. Die Vollmacht beruht darauf, dass wir das Kreuz Christi erfassen. Längst hat er unsere Heilung nach Geist, Seele und Leib am Kreuz vollbracht. Und es gilt, das zu nehmen, zu glauben, sich einzuhüllen, dafür zu danken, Herr, du hast mich erlöst. Und wenn ich gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele. Christus hat am Kreuz alles getan und hat die Quittung Gottes in der Auferstehung bekommen. Wenn wir dieses Fundament verlassen, sind wir verlorene Leute, meine Brüder und Schwestern. Das wollen wir festhalten. Im Kreuz ist die Quelle all unserer Vollmacht. Zweitens, nach der Auferstehung wurde nun das, was durch Kreuz und Auferstehung geschaffen wurde vom Herrn, wurde nun realisierbar, das heißt auf Deutsch, nun haben wir die Möglichkeit, das zu verwirklichen, das darzustellen, das auszuleben, auszustrahlen, den anderen mitzuteilen. Das kann man aufgrund von Kreuz und Auferstehung. Wer in Kreuz und Auferstehung wurzelt, verfügt über immanente, das heißt in uns wohnende, vom Heiligen Geist gegebenen Kräfte, dass wir lieben können, wo wir gehasst werden, dass wir segnen können, wo wir verflucht werden, und dass wir denen wohltun, die uns verfolgen. Das ist Vollmacht. Wer das kann, in der Kraft Christi, und anders kann man es nicht, ist ein erlöster, glückseliger Mensch. Und wenn wir das nicht fassen, haben wir das Herzstück der Erlösung noch nicht verstanden. In Christi, Tod und Auferstehung, gewurzelt, vermögen wir nun, das zu verwirklichen. Nach seiner Auferstehung. Ich lese aus Apostelgeschichte 1, den 8. Vers. Er wird uns das lebendig machen, was ich jetzt bezeuge. Apostelgeschichte 1, 8. Als er das, oder ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 1, 8. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und werdet meine Zeugen sein. Ein Zeuge ist ein Mensch, der für das, wovon er überzeugt ist, bereit ist, Nachteile und Leiden auf sich zu nehmen. Deshalb heißt das mit einem Fremdwort ein Märtyrer. Das heißt Zeuge. Ein Zeuge ist ein Märtyrer und ein Märtyrer ist ein Zeuge. Wer um Christi willen bereit ist, verlacht zu werden, für rückständig hingestellt zu werden, für einen Dummkopf gehalten zu werden, dass er so etwas glaubt, was in diesem altmodischen Buch voller Widersprüche steht. Wer das tut, der ist ein Zeuge. Und dazu braucht man Kraft. Ihr werdet Kraft empfangen. Er sagte nicht, ihr habt die Kraft, sondern ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein, bis an die Enden der Erde. Bis an die Enden der Erde. Damit ist natürlich zunächst Israel gemeint. Zunächst. Aber in weit höherem Sinne sind auch wir gemeint. Nur sind wir nicht Zeugen bis an die Enden der Erde. Wir sind Zeugen durch alle Himmel hindurch und in alle Tiefen hinein. Sind wir Zeuge. Wird unser Zeugnis verstanden? Das lehrt die Schrift. Das wird wenig verkündigt. Aber das ist eine grandiose, eine wunderbare Tatsache, dass unser Dienst, ich will es jetzt biblisch ausdrücken, ein kosmischer Dienst ist. Der Kosmos ist die Welt in ihrem wirklichen Bestand. Müsst ihr euch vorstellen, wie so ein großes Ei etwa. Und in diesem Weltenei, das sind Sonne, Mond und Sterne, und das sind alle die Kräfte und Mächte, da ist auch die kleine Erde drin.
und so weiter. Das alles ist kosmisch. Dazu gehören die Tiefen und die Höhen und die Weiten. Alles, was da ist, ist kosmisch. Dieser Kosmos wird einmal gesprengt werden. Dieser Kosmos wird einmal aufgelöst werden in ein größeres All, in ein Universum. Aber jetzt sind wir noch im Kosmos. Und der Herr Jesus ist in den Kosmos hineingekommen. Und außerhalb und über dem Kosmos ist bis jetzt noch nichts als der Vater und der Sohn im Heiligen Geist. Und alle Kräfte, Mächte und Gewalten sind in diesem Kosmos und haben da ihr kosmisches Spiel. Das ist ein wunderbares Spiel in Gericht, Strafe, Tod, Verderben, Auferstehung und Herrlichkeit. Und da stehen wir mittendrin. Da sind wir nicht nur Zuschauer, sondern Mitarbeiter. Und dazu waren wir Vollmacht. Das ist ein Vorrecht ohne Gleichen, meine Brüder und Schwestern, dass ihr an Jesus glauben dürft. Ein Vorrecht, dessen Umfang uns noch zu 90% verdeckt und verschlossen ist, wenn nicht der Heilige Geist durch die Schrift, durch das Wort uns das aufschließt, dass wir da hineinschauen dürfen und dadurch im Anschauen dieser Kräfte auch wirklich teilhaftig werden. Denn ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist gekommen ist und werdet Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Nach der Auferstehung Christi sind Kräfte möglich, sind Kräfte wirksam, sind Kräfte vorhanden, die vorher nicht da waren. Deshalb sagt der Herr, es ist gut, dass ich weggehe. Wenn ich nicht weggehe von euch, dann könnt ihr nicht diese Kräfte empfangen, die dann gegeben werden, wenn mein Geist euch neues Leben im Überfluss mitteilt. Es ist etwas ganz Großartiges, das zum Beispiel, ich will mal eins herausgreifen, eine Tatsache, die ungeheuer ist, ich zeige euch auch, wo sie steht, ich lese sie euch vor aus der Bibel, so wie der Vater den Sohn gesandt hat, mit denselben Vollmachten, mit derselben Dynamik und denselben Energien. So sende ich euch. Und das hat er schon seinen ängstlichen, unvollendeten Jüngern gesagt. Und das lese ich euch vor aus dem 6. Kapitel des Johannesevangeliums, Vers 57. Ein Wort, das ich jahrzehntelang überlesen habe, bis mir der Heilige Geist es aufschloss und seine Kräfte und seine Freuden und seine beitragende Bedeutung ins Herz lenkte, dass ich das Staunen lernte, um einmal mit meinem Freund Pfarrer Hans Brunz zu reden. Ich habe das Staunen gelernt. Und dieses Staunen hört nie mehr auf, bis wir den Herrn sehen. Und dann bekommt er seine Krone, dieses Staunen. Unser Leben ist das Staunen eines Kindes, das aus seiner eigenen Kinderstube in die Welt geht und immer andere Weise und Zusammenhänge und Schönheiten und die ganze Furcht und aber auch die ganze Seligkeit der Schöpfung sieht und nach dem Wort Goethes ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehen, es sei wie es wolle. Es war doch so schön. Und darin stehen wir. Wir brauchen die Gerichte nicht mehr zu fürchten, weil wir wissen, sie sind nicht das Letzte. Was wir jetzt durchleben, in den fortwährenden Bankrotten aller Art, der letzte Bankrott war der vom amerikanischen Dollar. Es kommen noch mehr Bankrotte, das ist nicht der allerletzte. Aber wir fürchten diese Bankrotte nicht mehr. Denn diese Bankrotte, diese Zusammenbrüche, diese Demütigungen, dieses Elend ist nur die Einleitung zu umso größeren Segnungen und Seligkeiten, die uns gegeben werden. Das nur am Rande. Und nun lese ich diese angegebene Stelle aus dem Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 57. Ich lese nur wenige Worte aus diesem Vers. Ich lese nicht den ganzen Vers, sondern gleich wie Jesaja 6, 7, Verzeihung,
Johannes 6, 57. Gleich wie der lebendige Vater mich gesandt hat, so auch wer mich ist. Das heißt, mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Das ist ein Bild für das Abendmahl. So auch wer mich isst. Wenn wir im Glauben, sei es durchs Abendmahl, sei es durchs Gebet, sei es durch die Gemeinschaft, sei es durch Handauflegung, wie wir nachher sehen werden, oder irgendwie in den Kontakt kommen, in den engeren Kontakt mit dem lebendigen Gott, um seine Fülle hineinzuschauen und hineinzuwachsen, dann dürfen wir erleben, dass dieses Unerhörte gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch die, die mein Fleisch essen, mein Blut trinken, oder wer mich isst. Gleich wie der Vater mich gesandt hat, so auch ich den, der mich isst. Und er wird leben um meinetwillen oder aus meinen Kräften oder um meiner Verherrlichung willen. Meine Geschwister, das ist etwas Großartiges, was wir glauben und fassen und nehmen dürfen. Nun frage ich, was ist eigentlich jetzt das Entscheidende oder was müssen wir tun, damit wir göttlicher Kräfte teilhaftig werden? Wir haben alle erlebt und erfahren, dass wir oft körperlich sehr elend sind. Besonders wenn man alt wird, kann man sehr, sehr elend und hinfällig sein. Dass wir seelisch nicht fähig sind, das Böse zu hassen und das Gute zu lieben. Dass wir nicht fähig sind, das Rechte zu tun und das Falsche zu unterlassen. Wir haben oft nicht die Kraft dazu und tun das, was nicht recht ist. Und was wir tun sollten, dazu haben wir keine Kraft, haben wir keinen Mut und tun es nicht. Etwa ein Zeugnis zu geben, irgendeinem Menschen, der in Not ist. Oder einen Dienst zu tun, einen Weg unter die Füße zu nehmen und irgendeinen einsamen Menschen, der gar niemand hat auf der Erde, den zu besuchen, dem ein Wort der Liebe zu sagen, mit dem die Hände zu falten und zu beten und ihm einen Psalm vorlesen oder irgendwas. Das sollten wir tun, einmal im Monat. Was würde unser Leben strahlend und erfüllt, wenn wir einmal im Monat, einmal, 2 Stunden Zeit nehmen, irgendwo, in einem Privathaus, in einem Krankenhaus, in einem Altenheim oder irgendwo, dorthin zu gehen und zu wissen, dort ist einer oder eine, ein alter Opa oder eine alte Oma, die keinen Menschen mehr haben auf der Erde, der sich um sie kümmert, die niemand besucht, muss man natürlich vorher fragen. Ja, das sind überall solche Menschen. Und dass man da hingeht und sagt, hören Sie, der Herr Jesus schickt mich, ich soll Sie besuchen. Und hier bringe ich Ihnen was mit, ein paar Weintrauben oder etwas Obst oder irgendetwas, bringe ich Ihnen etwas mit und will mit Ihnen jetzt ein bisschen beisammen sein, dass Sie nicht so ganz allein sind immer. Was meint ihr, was das bedeutet? Luther sagte einmal, eine einzige traurige, vereinsamte Seele wieder aufrichten, dass sie froh wird, ist mehr als alle Reiche der Welt erobern. Ich sage es euch noch einmal. Eine einzige Seele, die traurig, allein und allein ist, einsam, die aufrichten, dass sie einen Strahl, ein Licht, einen Glanz von der Güte Gottes aus eurem Angesicht, aus eurem Händedruck, aus eurem Gebet empfängt, ist mehr als alle Reiche der Welt erobern. Oder wollt ihr lieber China und Russland und Amerika und alle Reiche und Länder der Welt erobern? Es ist nicht so viel, als wenn ihr eine Seele aufrichtet. Ich bitte euch, wenn ihr glücklich werden wollt im Leben, lasst euch mal einen Menschen zeigen. Ach, wenn nur einer wäre von euch, der das mitnimmt und auch realisiert, verwirklicht, tut. Einmal im Monat, einmal, 2 Stunden, an einem freien Samstagnachmittag oder wann es auch sei, einem Sonntag oder sonst einem Tag, einmal
einen einsamen alten Menschen, um den sich niemand kümmert. Das kann man erfahren an der Pförte eines jeden Krankenhauses. Kann man das erfahren? Sagen Sie mir, haben Sie jemanden, der nie Besuch bekommt, der nie Post bekommt, der keine Angehörigen mehr hat, der einsam ist, vielleicht ein bisschen komisch, natürlich, ein bisschen schrullig, selbstverständlich, nehmen wir nicht übel, sind wir ja auch alle, wir sind ja alle komische Leute in irgendeiner Weise, aber haben Sie so einen? Ja, da haben wir dann mit allein, die ist ganz allein, gut, wo ist das Zimmer? 367, gut, da möchte ich hin, die möchte ich mal besuchen. Ich weiß, dass Menschen, die das tun, dass in deren Leben ein Strom von Glück, ein Strom von Freude fließt. Das sagen schon weltliche Sprichwörter. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück. Denn die Freude, die wir geben, fließt ins eigene Herz zurück. Wir leben nur von der Freude, die wir anderen geben. Und so ist die Freude Gottes so groß, weil er merkt, dass es Menschen gibt, die sich ihm erschließen, die sich seiner Freude erschließen und loben, danken, preisen, alles sei für alles, auch für das Leid. Das ist die Glückseligkeit Gottes. Wer die einmal geschmeckt hat, ist ein neuer Mensch und kann nicht mehr klagen und murren und fluchen und schimpfen. Nehmt das mit, bitte tut das. Das war also mein zweiter Punkt. Nach der Auferstehung Jesu Christi ist es möglich, diese Vollmachten, diese verborgenen Quellen von Kraft und Frieden und Freuden geöffnet zu bekommen und von den Kräften dieses Auferstehungslebens da zu sein und ein strahlender neuer Mensch zu werden durch diese verborgenen Lebenskräfte. Wenn die nicht mehr wären, wäre ich nicht mehr am Leben. Das dürft ihr mir glauben. Das weiß ich. Das haben mir gläubige Ärzte versichert. Aber ich will nicht von mir reden. Ich will von der Schrift reden. Jetzt will ich euch zeigen, wie wir also, und das ist mein dritter Punkt, wie wir diese Kräfte empfangen. Darüber gibt es verschiedene Auffassungen im Lauf der Kirchengeschichte. Die eine, das heißt die zweite Gnade. Paulus redet einmal davon, ihr sollt noch eine zweite Gnade empfangen. Wir empfangen die Gnade der Sündenvergebung, nehmen die dankbar an, aber wir brauchen noch eine höhere Gnade. Das ist die Gabe und das Wirken des Heiligen Geistes. Die zweite Gabe. Oder manche nennen es auch nicht ganz richtig, eine Geistestaufe. Eine Geistestaufe als ein einmaliges Erlebnis, erschütternd und uns bewegend, die gibt es für ein Individuum, für ein Einzelwesen. Und es sind hier welche unter uns, die haben sowas erlebt. Ich auch. Aber das ist eigentlich nicht das Normale für uns. Denn diese Geistestaufe ist eigentlich in erster Linie für Israel. Israel wird einmal mit einem Schlag errettet und erfährt eine Geistestaufe. Wir haben etwas Tieferes, Wesenhafteres, etwas Kontinuierliches, das heißt etwas, was nicht nur ein einmaliges, dynamisches Erlebnis ist, dass man entzückt ist und in Zungen spricht und so weiter, sondern wir haben etwas Wesenhaftes. Und das ist uns in Epheser 5 dargelegt. Und das nennt die Schrift das Vollwerden, das Erfülltwerden von Geist. Das ist viel mehr als eine einmalige Geistestaufe. Die einmalige Geistestaufe kann der Anbruch sein, die Einleitung. Aber das Erfülltwerden ist etwas, was weitergeht und uns begleitet durch unser ganzes Leben. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Ehe ich euch diese Stelle vorlese, die ist riesig interessant, muss ich eine ganz kleine kulturelle Erklärung dazu machen. Wenn in den heidnischen Religionen, auf die Paulus stieß in seinen Reisen in Kleinasien, in Griechenland und im Vorderen Orient, wo er war, da gab es überall verschiedene Religionen, die sagten, wir müssen einmal mit dem großen Geist erfüllt werden, damit wir unsere kleinen Sünden und Bosheiten und Schlechtigkeiten und Leiden, unser Elend überwinden können. Mit dem großen Geist. Und zu diesem Zweck haben sie erstens eine Zeit lang gefastet. Nun ist ja Fasten etwas ganz Wunderbares, ein Gnadengeschenk Gottes. Fasten ist eine Operation ohne Messer und ohne Blut. Denn das Fasten befreit den Körper von seinen Giften. Aber davon will ich jetzt nicht reden. Davon, das kann man nur zu solchen reden, die das schon erlebt haben. Ich habe öfter 14 Tage gefastet. Habe öfter 3-4 Tage gefastet. Und jedes Mal Wunder der Gnade erlebt. Eine Erneuerung. Ich bin jung geworden. Und mir war, als flöge ich dahin, im Baum ist nicht mühselig zu schleppen. Der ich jetzt im 77. Lebensjahr stehe. Also bin ich der Allerjüngste. Aber ich bin ein junger Mann. Ich bin der Jüngste, der Neue. Und dazu gehört auch das wunderbare Geheimnis des Fastens. Das ist kein Befehl, kein Gebot. Oh, ich soll hungern. Nein, du sollst nicht hungern, du sollst fasten. Das ist was ganz anderes als hungern. Ja, das nur nebenbei. Also diese heidnischen Leute, die haben zuerst gefastet. Wochenlang, Jesus hat ja mal 40 Tage gefastet, nebenbei bemerkt. Paulus hat oft gefastet, wie in seinen Schriften steht. Und beide, Jesus und Paulus, die haben gesagt, seid meine Nachahmer. Ah, oh, das kann ich nicht, da wird was ganz schlecht, wenn ich mal eine Mahlzeit ausfallen lasse. Ach, da wird was ganz schlecht, sagen die Leute. Ach, ihr seht ja ein voll und krank gefressenes Geschlecht. Das ist nebenbei. Ja, denn die Fresswelle, die ist ja vorbei gewesen und die Wohnwelle auch und die Sexwelle, die ist auch bald vorbei. Aber die Welle der Vergiftungen und die Welle der Dämonie, die kommen noch. Das ist dann die letzte. Die führt dann direkt ins Antichristentum. Das sind so verschiedene Wellen. Ja. Ist interessant, aber davon will ich nicht sprechen. Ich will davon sprechen, dass diese Leute also fasteten. Und nachdem sie so ein paar Wochen gefastet haben, dann haben sie starken Wein getrunken. Aus Reis oder aus sonst irgendetwas. Zuckerrohr oder auch Rüben und so weiter. Starken Alkohol getrunken. Und da sind sie in einen Rauschzustand versetzt worden. Und haben gemeint, jetzt bin ich voll Heiligen Geistes. Nein, sagt Paulus, tu das nicht. Berauscht euch nicht mit Wein. Und glaubt jetzt, dass der Rausch, der dann kommt, dass das der Heilige Geist sei. Ihr täuscht euch, das ist kein Heiliger Geist, das ist ein sehr unheiliger Geist. Ihr täuscht euch. Sondern, und jetzt lese ich die Stelle vor. Epheser 5, 18 bis 21. Jetzt könnt ihr die Stelle verstehen. Epheser 5, 18 bis 21. Da heißt es. Berauscht euch nicht mit Wein. In welchem Ausschweifung ist. Das heißt, der Wein, der Alkohol, der führt immer die Ausschweifung. Der führt zunächst die Ausschweifung in Worten, in sexueller Ausschweifung fast immer und in andere Ausschweifungen. Da hat man gar keine Dämme mehr, gar keine Hemmungen mehr, dann zu schlagen und zu lästern und zu fluchen und so weiter. Es war ein König, von dem lest ihr alle in der Bibel, wenn ihr die Bibel lest. Der war einmal zu frivol und hat die Gefäße aus dem Tempel in Jerusalem, aus dem Heiligtum holen lassen und hat gesagt, Jehova, hier spreche ich dreifach von, ich bin der König von Babylon. Und hat dann die Gefäße mit Wein, starkem Wein gefüllt und hat es seinen Kippsweibern gegeben und seinen Großen und haben da Gott höhnend den Wein getrunken aus den heiligen Gefäßen. Im Wein liegt Ausschweifung. Das ist ein typisches Bild. Und dann kam eine Hand und schrieb an eine getünchte Wand, Mene, Mene, Tegelu, versehen. Das heißt gewogen und so leicht gefunden. Und Belsasar wurde in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Das steht in der Bibel. Ich habe vor 4 Tagen ein ähnliches seelsorgerliches Erlebnis gehabt bei wildfremden Menschen. Ganz ähnlich. Ich habe mich nach einem Freund erkundigt, der verschollen war, meinem Schulnachbarn, bei dem war ich von der Kinder bis zum Abitur. Und dieser, das war ein Arzt, ein tüchtiger Kerl, aber er ist irgendwie durch tiefe Tragödien verschollen. Und da traf ich einen alten Mann, der in meiner Nähe wohnte, der ich aber gar nicht kannte, der mich kannte. Den traf ich und der hat mir erzählt von dem Hugo. Tututo wurde er genannt von den Leuten, Tututo. Tüchtiger, wertvoller Arzt, brauchter Kerl. Als jünger Bub, ein glänzender Fußballspieler und so weiter. Ja, und da hat er mich eingeladen, wenn ich Näheres wissen wolle, sollte ich doch mal zu ihm kommen. Da bin ich zu ihm gekommen. Und da war er nicht da. Und da öffnete mir eine Frau, sag ich, sind die Frau Klöppinger? Ja, die bin ich. Ja. Eine nette Frau, so, sie ist 60 Jahre, war aber schon 80. Nein, verzeihung, die war 70. Und ihn hielt ich auch für vielleicht 60, 65, aber er war schon 80. Ja, also die Frau war da. Jetzt geht's acht. Das war auf einem Stück Wurstpapier, lag da so ein Stück Wurst am Tisch, ohne Teller, Messer, ohne was, gerade so da. Das A, sie haben schon ihr Nachtessen da vorbereitet. Lass auch den Satz aus dem Eisschrank geholt, dass nicht so kalt ist. Sie selbst saß im Sessel und hat Zigaretten geraucht. Und der Fernseher lief. Da habe ich gedacht, naja, also Schweinewurst und Zigaretten und Fernseher passt ganz gut zusammen. Ja, und habe gedacht, das wird eine schöne sein, die Frau da. War aber sehr nett, hat ihre E-Zigarette ausgemacht und sagte, ich schalte den Apparat ab. Und hat ihre Wurst zusammengewickelt und anders hingelegt, im Küchentisch. Und da war ich erstaunt, was diese Frau, 72 war sie und er 80, ja, was das für eine nette Frau war, mit welchen Ansichten. Und da hat sie mir Folgendes erzählt. Sehen Sie, im Ersten Weltkrieg, 1418, da war ich eingezogen zu arbeiten. Und da haben wir mit vielen anderen Arbeiterinnen im großen Saal, haben da irgendwelche Dinge hergestellt, für die Munition, für die Kleidung und so weiter. Und da haben sie all geraucht. Und da habe ich auch dann und wann eine Zigarette geraucht. Und auch jetzt rauche ich dann und wann eine Zigarette. Mein Mann raucht etwas mehr, aber ich rauche nur dann und wann mal, sagte sie, um sich zu entschuldigen und ihr zu erklären. Ja, und dann hat sie mir weiter erzählt. Und da war ich erstaunt über diese ethische Haltung dieser Frau. Und da sagt sie mir, sehen Sie, als ich ein Kind war, da wollte ich etwas Böses tun. Sie war vielleicht alt, 6, 8, 10 Jahre, ein Kind. Und da wollte sie etwas Böses tun. Worin das Böse bestand, sagte sie mir nicht. Ich habe sie auch nicht ausgefragt, das darf man nicht. Man muss warten bei einem Sündenbekenntnis, bis das von selbst kommt. Von selbst ausgeflossene Myrrhe dürfte nur verwendet werden bei der Opfern. Keine ausgepressten Myrrhe. Darf kein Menschen erpressen. Auch kein Sündenerkenntnis erpressen. Ein Sündenbekenntnis. Ja. Als da wollte ich etwas Böses tun. Und als ich das Böse tun wollte, das habe ich vor 4 Tagen erlebt. Da kam eine Hand, das reicht eine Hand, nur eine Hand. Und diese Hand, die machte so. Und ich bin so tot erschrocken und sagte, das ist Gottes Hand. Gott redet etwas anderes im Allgemeinen. Das war eines Engels Hand. Das war weiße Magie, das war ein Lichtengel, das war kein Dämon. Und Dämon hätte gesagt, jawohl, mach das nur. Aber ein Lichtengel sagt, nein, tu das nicht. Das ist der Unterschied zwischen der weißen Dämonie, der weißen Magie, die uns in die Gesetzlichkeit und Selbsterlösung führt, und der schwarzen Magie, die uns in bewusst das Böse, Gemeine und Schmutzige hineinführt. Was heute die meisten haben, das ist schwarze Magie. Und bei den Hippies jetzt, da ist viel echtes Glaubensleben durch den Heiligen Geist. Es ist aber auch ein hoher Prozentsatz von weiser Magie dabei. Und das zu unterscheiden, das ist gar nicht einfach. Ich sage euch nur das, weil ich überall gefragt werde, was halten Sie von der Hippie-Bewegung, die jetzt von Amerika nach Deutschland übergesprungen ist. Also diese Frau hat genau wie Belsatzar im Alten Testament, hat sie eine Hand gesehen, nur hat diese Hand nicht geschrieben an die Wand, wie bei dem König Belsatzar, sondern diese Hand, die hat nur gedroht, tu das nicht. Und die Frau hat einen Schreck bekommen. Das ist Gottes Hand. Gott hat mich bewahren wollen, dass ich etwas Böses, das ich tun wollte, was es auch gewesen sein mag. Es konnte ein Diebstahl sein. Es konnte eine sexuelle Sünde sein. Es konnte sonst etwas sein. Was es auch war, ich weiß es nicht. Wird es mir vielleicht noch sagen. Denn die Leute lasse ich natürlich nicht mehr los. Denn gehe ich nach und bringe ihn in Christus. Stelle sie für die Entscheidung. Jawohl. Und seitdem, das sagte sie aber nicht pharisäisch hochmütig, seitdem steht das mir so vor Augen, wenn ich in Gefahr bin oder im Begriff stehe, etwas Böses zu tun, dass ich bis auf die heutige Stunde wunderbar bewahrt worden bin. Jetzt stelle ich euch eine Frage. Ist das Reichsevangelium vom Königreich oder ist das Gemeindeevangelium von der Ekklesia? Oder ist das das äolische Evangelium durch Engel gegeben, fürchte Gott und halte seine Gebote? Nach Offenbarung 14,6, das einmal in der Letztzeit gegeben werden wird. Welches von den dreien ist das? Das Letzte, richtig? Das ist das Letzte. Und das läuft heute auch noch. Heute laufen diese drei Evangelien miteinander, nebeneinander und sind verzahnt ineinander. Jetzt gilt es der Frau zu sagen, so, haben Sie noch nie was Böses gedacht? Und dann wird sie sagen müssen, ja doch schon. Und dann will ich versuchen, sie hineinzuführen in die Erkenntnis in mir, das ist in meinem Fleische, wo nichts Gutes. Und dann, wenn sie dann erschreckt, obwohl sie dieser drohenden Hand mit ihren eigenen Kräften bis jetzt, die 72 Jahre alt, gefolgt hat und ist in keine grobe Sünde gefallen. Sie war sicher keine Ehebrecherin, keine Diebin. Das hat dann der abgespürt. Ich habe dafür einen Sensus. Ich spüre das. Das war eine nette, saubere Frau. Es gibt unter Weltmenschen Leute, die sind sittlich sauberer als die Frommen. Ja, das gibt's, glaubt mir das nur. Ich habe noch mehr solche Erlebnisse gehabt. Meine Freunde, das ist ein Anfang. Wir wollen solche Leute nicht schmähen und sagen, oh, das ist ja gar nichts, haben Sie eine Ahnung und so weiter. Sondern wir wollen liebevoll das, was sie haben, bejahen und wollen dann versuchen, sie weiterzuführen in das volle Heil. Das ist dann unsere Aufgabe. Ganz verborgen. Das steht nicht in der Zeitung, das wird nicht in dem bekannt gegeben am Lautsprecher und das wird nicht im Fernsehen vorgeführt, was ihr für tüchtige Mitarbeiter Gottes seid, das erfährt niemand, das sieht nur Gott und die heiligen Engel und die Dämonen. Und das ist der wahrhaftige Gottesdienst. Da wo du bist, sei ein Zeuge. Da wo du bist, lass dein Herz brennen und leuchten für Jesus. Du wirst Wunder der Gnade erleben. Das nur am Rande. Früher hätte ich so ein Erlebnis gar nicht besonders gewertet. Na ja, das ist nichts Fleischwurst da und die Frau raucht und Fernsehen. Das hätte ich gar nicht geachtet. Heute, wo ich die inneren Zusammenhänge sehe, da wird mir das groß und wunderbar. Jetzt muss ich für die Leute dauernd beten. Und werde dann nächstes Mal hingehen. Sobald ich meine freie Stunde habe, knie ich mich nieder und lasse mich ausrüsten und dann mache ich einen Besuch. Ich sage euch das nur nebenbei. Das kann jeder von euch. Jeder von uns kann das. Und es kann sein, dass sie mich rausschmeißen. Und sie sagte zu mir, ich weiß nicht, wie sie denken. Ich weiß nicht, ob sie evangelisch oder katholisch sind, aber mich hat die Hand Gottes gewarnt, sagt die Frau mir.
Ich habe sie auch nicht verraten, ob ich evangelisch oder katholisch bin.
Spielt ja gar keine Rolle. Aber hier geht es anzuknüpfen.
Das nebenbei. Meine Freunde, berauschet euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet dadurch mit dem Geist erfüllt, dass ihr.
Also die Geisterfüllung kommt nicht durch Fasten, durch Brauschen und durch dann Erlebnisse, die uns innerlich in ein hohes Glück hineinführen. Ein bedeutender Mann Amerikas, der hat aus Liebe zu den Leuten, die den Drogen verfallen sind, oder Drogen, wie es eigentlich heißen sollte, oder Drogen, sagen wir, den Giften verfallen sind, der hat, um sie besser zu verstehen, sich einer freiwilligen Kur unterzogen. Sich einer freiwilligen Kur unterzogen, der hat also diese Gifte eingenommen, beziehungsweise sie injiziert, das heißt sich eingespritzt. Tiefgläubiger Mann hat darüber eine Schrift geschrieben, die im Herold Verlag Frankfurt kostenlos ausgeliefert wird an die, die sie haben wollen. Herold Verlag Frankfurt, genügt. Und hat dann beschrieben, der hat Entzückungen erlebt, Seligkeiten, Wonnen, die unvorstellbar sind durch diese Einspritzungen, die sich heute diese armen Menschen machen. Und dann hat er gesagt, so jetzt weiß ich, jetzt verstehe ich die, dass sie eine Sucht haben nach diesen Dingen. Fertig. Er hat aufgehört, hat keine Einspritzungen mehr gemacht. Ist ihm nicht leicht gefallen. Hat es aber gemacht, er hat aufgehört. Und dann dauerte es ein volles Jahr, bis er wieder normal war und völlig diese Sache überwunden hatte. Sowohl körperlich, physiologisch, chemisch, als auch psychisch, seelisch. Ein Jahr lang hat er gebraucht, bis er wieder normal war. Und deshalb sagte er, wer einmal diesen Giften verfallen ist, der kann nur durch einen persönlichen Eingriff Jesu hinein in sein Leben frei werden. Anders nicht. Und das sind nicht sehr viele. Aber es gibt solche. Es gibt eine Reihe solcher. Und die meisten von denen haben auch irgendein Zeugnis gegeben. Ein dickes oder dünnes Buch oder ein kleines Heftchen oder ein kleines Traktat von 4 Seiten geschrieben, die das erlebt haben. Und die sollten wir solchen Leuten geben. Auch das nur am Rande. Also, noch einmal. Werdet mit Geist erfüllt, nicht dadurch, dass ihr euch berauscht mit Wein und in irgendeine Abschweifung kommt, sondern, jetzt kommt's, jetzt werden 4 Stufen genannt. Erstens, hört gut zu, es geht um euer Leben, es geht um euch selbst, es geht um die Frage der Vollmacht. Indem ihr zueinander redet in Lobliedern und Psalmen, ja, ist dasselbe. Psalmen heißt ja auch Lobliedern. Er lobt und dankt und preist. Zweitens, in geistlichen Liedern, indem ihr singet und spielt dem Herrn in euren Herzen. In unserem Herzen sollen wir ihm singen und spielen. Sollen sagen, Herr, ich preise dich. O Jesus, du herrlicher Heiland. Wie bist du so groß? Wie bist du wunderbar? Das muss man lernen. Lernet einmal die dummen Gefühle von Neid und Streit und Bosheit und Gleichgültigkeit und Langeweile und so weiter, die zu überwinden. Und statt des Hasses und der Ablehnung und der Furcht und der Angst und der Schwermut, statt dieser Dinge, fangt einmal an zu singen und zu spielen dem Herrn in euren Herzen. Das ist das Zweite. Das kann man, das muss man natürlich lernen. Aber man kann das lernen. Und dann wird das Leben erneuert. Ihr Lieben, das ist so, die Schrift sagt es. Und ich stehe hier und hab das auch. Und wenn ich es nicht hätte, dann stünde ich nicht hier. Das ist wahr. Singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Das Zweite. Drittens. Indem ihr Dank sagt, alle Zeit für alles. Ich war in meinem Leben in bösen Situationen. Bin falsch in Zug gestiegen. Und ich wollte nach München zu einem Vortrag und stieg in den Zug nach Stuttgart, weil der auf demselben Bahnsteig stand. Und da sagte der Schaffner, na, da werden Sie sich ja sehr geärgert haben. Sag ich, nein, ich bin arg genug und wenn ich mich ärgere, da werde ich ja noch ärgern. Nein. Sagt er, was haben Sie gemacht? Ich habe gelobt und gedankt. Was haben Sie? Sie haben gelobt und gedankt, weil Sie in den falschen Zug gestiegen sind. Sag ich, ja. Dann hat er gesagt, hat mich mal angeguckt, als wenn ich nicht ganz normal wäre. Und er sagte, sehen Sie, es steht geschrieben, steht im Wort Gottes, danksaget alle Zeit für alles. Und dann habe ich durch diesen Fehler, den ich gemacht habe, ich habe mich nicht genau orientiert, es war derselbe Bahnsteig, aber erst ging der Zug nach Stuttgart und 5 Minuten später ging der andere nach München. Manuel. Ja, also kurz und gut, ich habe dann ein Erlebnis gehabt, dass eine Frau, Putzfrau, die ja Putz sauber machen musste und die Stangen putzen und die Tür klinken, die durfte aussteigen an einer Stelle, wo sonst niemand aussteigen darf. Und da hat mir der Schaffner gesagt, das ist ja verboten, was ich jetzt mache, aber ich erlaube Ihnen, steigen Sie da aus und da wird es nur Personalwechsel, dauert 1 Minute. Und da ist eine Putzfrau, hier, die nimmt Sie mit und da ist ein Telefonhäuschen, telefonieren Sie nach München und so weiter und so weiter. Und dadurch ist die Frau dann gekommen und wollte nicht abends kommen. Aber ich habe sie überredet, kommen Sie mal heute Abend, kommen Sie mal. Da ist dann am Abend gekommen, nach München ins Deutsche Museum und ist dann auf mich zugekommen und sagte, ja, ich bin jetzt doch gekommen. Nee, sagt sie, aber mei, Sie können es überreden, das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Morgen komme ich wieder. Das kennst du Ihre Adresse? Ich sage, muss man schlau sein, wenn man Fisch fangen kann. Für Jesus muss man schlau sein. Wenn sie ihre Adresse, dass man sie besuchen kann und für Jesus gewinnen kann. Was bin ich so froh heute, dass ich da so eine Dummheit gemacht habe. Und kam richtig an. Wir haben einen Vers mehr gesungen zu Anfang und kam noch richtig an. So groß ist Gott, der unsere Dummheiten und Torheiten benutzt, dass eine größere Herrlichkeit in unser Leben kommt. Jetzt aber. Du hast noch ein Schlusswort. Ja, gut, dann will ich schließen. Viertens, jetzt kommt das Schwerste, einander untertan in der Furcht Christi. Ihr Frauen seid ihr euren Männern untertan? Nicht alle. Ihr Männer seid ihr in der heiligen Liebe Gottes euren Frauen untertan. Stellt ihr euch unter sie als das dem schwächeren Geschlecht. Ihr Kinder seid ja euren Eltern untertan. Und ihr Eltern, könnt ihr es ertragen, wenn eure Kinder euch große Schmerzen und Enttäuschungen bereiten? Könnt ihr das mit Danksagung ertragen? Das ist der Weg, um voll Geistes zu werden. Das ist der Weg. Ich schließe und nenne noch einmal die verschiedenen Stufen und Stationen, die wir durchlaufen müssen, um zum erfüllt werden mit dem Heiligen Geist zu kommen. Buße, Beichte, Lossagen oder sich loslösen lassen, Rückerstattung, Vergeben, um Vergebung bitten, Gehorsam gegenüber dem, wozu der Heilige Geist uns drängt und treibt, mit dem Geist Gottes nicht ungehorsam werden. Das ist der Weg. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann dürfen wir Wunder der Gnade erleben. Ich schließe jetzt wirklich, indem ich aus einem Brief ein paar Worte lese, von einem bekannten, berühmten Evangeliumssänger Deutschlands, dessen Frau hoffnungslos krebskrank ist und im Sterben liegt. Vielleicht ist sie jetzt schon gestorben. Sie lag aber, als ich den Brief bekam, im Sterben. Und ich will aus diesem Brief etwas vorlesen. Das war so eine Frau mit heiliger Vollmacht. Und die etwas von dem voll heiligen Geistes sein wirklich dargestellt hat vor der unsichtbaren Welt und vor der sichtbaren Welt. Eine wunderbare Frau. Es mag paradox klingen. Ich gehe durch eine wundersame, reiche Zeit.
Was ich durchlebe, erlebe ich nicht aus mir heraus. Bei meinem immer schwächer werdenden Körper zeigt sich, dass der neue Auferstehungsleib, mit dessen Kräften ich schon langsam ergriffen werde, eine Realität, eine Wirklichkeit ist. Mein Herz ist voll tiefen Frieden. Mein Vertrauen gehört Jesus allein. Ich habe Lust abzuscheiden, bei ihm zu sein. Ich will nichts anderes als das, was er will. Das habe ich nicht von mir selbst. Ich bete darum, dass der Herr mich in seinem tiefen Frieden erhalte. Ich bin beglückt und darf bei all meiner Schwachheit, bei meinem stetigen Sterben erleben, wie ich von Gebeten getragen werde. Für mich geht es eilend heim. Ich durfte in diesen letzten Tagen Herrlichkeit erleben. Mein Glaube wurde mir fast zum Schauen. Spürbar erlebte ich, wie der Körper zerfällt und gleichzeitig wirklich Christus die Wirklichkeit ist in mir. Der Tod hat seinen Schrecken verloren. Jesus siegt. Was das bedeutet, weiß nur mein Gatte. Ich will nur noch danken. Danken und lieben und segnen. Alles andere ist ja so nebensächlich. Richtet euer Leben zur Liebe Jesu hin. Reift in der Stille heran zu dem Großen und Wunderbaren, was er euch und all den Seinen verheißen hat. Das schreibt eine im Sterben liegende krebskranke Frau. Das ist Sieg, das ist Vollmacht und damit segnet uns Gott. Ehe wir nun noch ein Schlusswort hören, möchte ich noch einmal aufmerksam machen, dass wir ein Büchertischlein haben. Bitte schaut euch das eine oder andere an. Es wird so viel Dreck, so viel Schmutz den Menschen aufgedrängt, dass der sie vergiftet. Hier ist das Gegengift, das Evangelium. Wer dieses Heftchen, diese Erzählungen, die Freikarte, noch nicht hat, nehmt es, lest es, gebt es anderen. Und ihr dürft vielleicht erleben, dass viele Leute dadurch einen Anstoß bekommen zum Heilen. Lest hier das volle Heil in dem Psalm. Der Verkaufspreis ist, glaube ich, 1,80. Es kostet aber nur eine Mark. Gebt ihr es ab, damit ihr es lest, aufnehmt und weitergebt. Und dann vom Wesen des Gesetzes. Das ist ein tiefes Geheimnis, das uns von der Selbsterlösung, von dem Ich befreit und hineinschauen lässt in den Dienst der Engel. Das ist schwere Speise. Aber die Gläubigen sollten das unbedingt lesen. Die Ungläubigen oder die Erweckten verstehen das nicht. Nehmt euch etwas mit. Dann ist euer Geld gut angelegt. Wer aber Interesse hat an einer Schrift und hat kein Geld da, der darf es umsonst nehmen. Uns ist nicht zu tun, dass wir Geld bekommen. Uns ist darum zu tun, dass ihr etwas von den Kräften des Evangeliums fassbar, verständlich, dass man es aufnehmen kann, davon erfüllt und erfasst wird, dass ihr das nehmt. Tut das, werdet es nicht bereuen. Ich habe bis jetzt, das ist mein letzter Satz, den ich rede, mehr als 100.000 meiner Gedichtkarten, die ihr auch haben könnt, Stück zu 10 Pfennig. Wenn ihr sie drucken lasst, kommt es mindestens auf 20 bis 30 Pfennig. Also, 10 Pfennig. Ich habe über 100.000 dieser Karten im Laufe der letzten 30 Jahre verschenkt. Und bin so dankbar und glücklich, dass ich mein Brot werfen durfte auf die Fläche der Wasser. Und immer wieder Menschen mir sagten, da wurde ich so getröstet. Da wurde ich vom Selbstmord abgehalten. Das hat mir gedient. Seid fruchtbar. Lasst euch Vollmacht schenken. Und geht diesen Weg, den ich heute Nachmittag versuchte, euch zu zeigen. Und nun ein Schlusswort. Komm, sag uns doch wieder. Meine Brüder und Schwestern, eine große prophetische Schau gesehen. Und da will ich gerade noch dazu ein Schlusswort sagen. Und dann mit euch beten, segnen, damit wir um 3:30 schließen können. Gestern 2 Versammlungen unter Türkheim, die Vormittagversammlung und heute Nachmittag. Es wäre zu viel, wenn wir bis 4 Uhr oder über 4 Uhr hinaus Versammlungen halten sollten. Das kann der moderne Mensch nicht mehr. Früher war das ganz anders, noch vor 200 Jahren. Da hat John Wesley, der Gründer
des Methodismus, der 88 Jahre alt wurde und tausende von Kilometern geritten ist, immer geritten, immer zu Pferde, so stellt sich etwa eine 500.000 Menschen nachweislich zum lebendigen Glauben gekommen. Dieser John Wesley, der jeden Morgen um 4 Uhr aufstand, während seines ganzen Lebens. Und die erste Vormittagsversammlung, die er jeden Morgen gehalten hat, die war um 5 Uhr. Kamen immer Leute zusammen. Nicht so viel wie am Nachmittag und Abend. Und dann hielt er noch eine Vormittagsversammlung, dann hielt er eine Nachmittagsversammlung, auch zwei, und dann eine Abendversammlung. Dazu ist der heutige moderne Mensch gar nicht mehr fähig. Es ist ergreifend, das nachzulesen. Ja, aber meine Einleitung ist auch sehr lang geworden. Wir sind dazu nicht mehr fähig. Aber ich will deshalb gar nicht von diesem Thema der Prophetie abgehen und nur ein persönliches Wort sagen, evangelistisch, ermuntern. Das möchte ich nicht. Sondern ich möchte gerade diese Linie verlängern, die eben unser Bruder Schirmacher uns gezeigt hat. Ich verlängere diese Linie, indem ich aus dem 2. Petri-Brief einiges vorlese. Nach ihrem eigenen Willen ist ihnen, den Menschen der Endzeit, dieses verborgen. Wenn also einem Menschen eine biblische Wahrheit verborgen ist und er kann die nicht sehen, so ist das nicht eine Sache mangelnden Intellekts, sondern das ist eine Sache ihres bösen und falsch eingestellten Willens. Da steht, nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen. Zur Erkenntnis göttlicher Wahrheit braucht man nicht eine hohe Bildung, Vorbildung, Ausbildung, Einbildung, braucht man nicht. Man braucht eben ein Wollen. Wer erkennen will, wer meinen Willen tun will, der wird erkennen, ob das, was ich euch sage, von Gott ist oder nicht. Das sagte Jesus seinen Zuhörern. Nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde entstehen aus Wasser und im Wasser oder durch Wasser, kann man auch übersetzen. Aus Wasser oder im Wasser. Durch das Wort Gottes, durch welches die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Hier ist nicht die Rede von der Sintflut, sondern die Rede von einer anderen Zerstörung. Im Anfang schuf Elohim Himmel, die Himmel. Himmel kommt im Alten Testament nur in der Mehrzahl vor. Immer die Himmel und die Erde. Und das war eine Schöpfung aus Wasser. Und diese erste Schöpfung ist untergegangen durch das erste große Zerstörungselement Gottes. Das ist das Wasser. Ich greife vor, die jetzige Schöpfung, die wird aufbewahrt fürs Feuer. Das ist das zweite Element der Vernichtung, das Gott benutzt. Die erste Schöpfung durch Wasser. Die Wasserschäden und die Wirkung und die Wucht des Wassers ist viel schlimmer und größer und gewaltiger als die Wirkung des Feuers. Früher hat man gemeint, umgekehrt, das Feuer, das verzehrt doch alles. Nein, das Wasser hat viel größere dynamische Zerstörungskräfte in sich. Untergegangen durch Wasser. Die jetzigen Himmel und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt fürs Feuer. Wir stehen also hinter einer zerstörten Schöpfung und gehen in eine neue Zerstörung der Schöpfung hinein. Da stehen wir. Wenn wir uns das vor Augen halten, diese zwei großen Linien, wir kommen von einer zerstörten Schöpfung her. Und diese gewaltigen Vorgänge, das Zerreißen der Kontinente und all diese Dinge, die in wenigen Sekunden oder höchstens Minuten das zustande brachten,
was man nach wissenschaftlichen Berechnungen, weil man an diese gewaltigen Katastrophen der Urzeit nicht glaubt, weil man dem Wort Gottes keinen Glauben schenkt. Deshalb berechnet man, ja, das ist ganz langsam gegangen und da hat man ja Zehntausende und ja Hunderttausende und ja Millionen hat das gedauert. Ist gar nicht wahr? All diese gewaltigen Vorgänge, diese Umschichtungen, das meint gegen Tiere und Pflanzen, die nur in dem heißesten Klima vorkommen, dass man die auf dem Süd-Nordpol findet und dass man Dinge, die auf den Polen waren und Meerestiere, die ganz unten waren, dass man die in Wüsten findet. Das muss doch Jahrtausende, ja Millionen gedauert haben. Gar nicht wahr? Wer etwas weiß von dieser gewaltigen Dynamik, von dieser Kraft der Wasser, der kann das verstehen, dass in einem Augenblick Gott das Unterste so oberst kehrt. Wir glauben nicht mehr an die Schöpferkraft und an die heilige Zerstörungskraft unseres Gottes, wenn die Zeitspannen des Wartens abgelaufen sind. Glauben wir nicht mehr. Oder haben es nie geglaubt. Das waren nur wenige, die das Wort Gottes wirklich genommen haben. Und ich habe mich so gefreut, dass eben unser teurer Bruder Schirmacher sagte, wenn da steht 40 Jahre, das nehme ich wirklich. Jawohl. Dass diese Quarantäne, wie die Franzosen es nennen, die 40er-Zahl, noch eine andere Bedeutung hat, eine innere Bedeutung, eine Zeit der Prüfung, durch die wir alle laufen, weil die Prüfungszeiten zum großen Teil, dafür lässt sich eine ganze Anzahl von Belegen bringen aus der Schrift, 40 Jahre dauert, das ist eine zweite Frage. Also ich sage, wir kommen aus gewaltigen Katastrophen und gehen gewaltigen Katastrophen entgegen. Und wenn wir das festhalten, dann müssen wir bedenken, unser Erdenleben, das ist ja wie ein Hauch. Unser Erdenleben, das ist ja wie nichts. Was ist das verglichen mit den Ewigkeiten, die hinter uns liegen und mit den Ewigkeiten, die vor uns liegen? Mit den Gerichten, aus denen das Bestehende entstand und aus den Gerichten, in die alles Bestehende hineingezogen wird. Aus den Wasserkatastrophen hinein in die Feuerkatastrophen. Und der kleine Augenblick dazwischen, eine kleine Zeit, eine kleine Weile, nennt die Schrift diese Zeit zwischen diesen Katastrophen. Da leben wir hier, leben wie eine Eintagsfliege. Da nehmen wir das Leben und uns selbst gar nicht mehr so wichtig. Es ist ja ganz einerlei, wie lange wir leben und als was wir leben. Und was wir alles zu erdulden haben mit der bösen Schwiegermutter und so weiter und so weiter. Das ist ja alles so lächerlich und so gering. Oder an Krankheiten und Schmerzen. Das ist ja auch so nebensächlich. Das hat Gott alles wohl geordnet, diese Dinge. Und kontrolliert sie in seiner erbarmenden Liebe, in seinem innigsten Mitgefühl. Kontrolliert er jeden Schmerz, der dein Körpergewebe durchgeht. Und jeden Schmerz, der deine Seele erfüllt. Und jede Spannung, die dein Geist erlebt beim Durchdenken der göttlichen Dinge. Das hat Gott wohl in Kontrolle, bis ins Allerkleinste. Aber sonst ist sein Weg gewaltig. Und das lesen wir immer wieder im Alten Testament, bei den Propheten, Großen und Kleinen. Ja, wir gehen also einer Katastrophe entgegen, wo alles das, was ist, verbrennt. Alles, was die Menschen geschaffen haben, das haben sie fürs Feuer erbaut. Wird mal verbrennt. Das All hier wird auch mal verbrennt. Ja. Und was hier in diesem Saal für Vorträge gehalten werden in der Danksalzzeit, das ist auch eine zweite Frage, wenn die Umkleidekabinen da hinten, die wir jetzt benutzen, zu seelsorgerlichen Aussprachen, wenn die mal benutzt werden zum Umkleiden der Tänzerinnen und so weiter und so weiter und so weiter. Das kommt in Windeseile, schneller als wir es ahnen. Deshalb sollten wir erstens einmal alles genau nehmen, weil Gott sich um die kleinste Kleinigkeit unseres Lebens kümmert. Und zweitens sollten wir darüber hinweggehen, weil das so schnell verfliegt, so rasch die anderen Katastrophen gewesen sind und so schnell die zukünftigen kommen und alles zerstören und verwüsten, ihr Lieben. Wir sollten da innerlich so frei werden, indem wir einen Blick haben. Und wen das verborgen ist, wer das nicht sieht, wer an dem kleinen armen Ich, an dem bisschen Ehre und an dem bisschen Geld und an dem bisschen Sexus und an dem bisschen Genuss und Gewinn und Fressen und Saufen und so weiter, an diesem armen Dreck hängen bleibt, Deshalb, weil er nicht anders will, nach ihrem eigenen Willen, ist ihnen verborgen, dass einmal diese gewaltigen Urkatastrophen waren und dass einmal die gegenwärtige Welt verbrennt und untergeht. Das liegt an unserem Willen. Und wenn wir sagen, Herr, wir wollen deinen Willen erkennen, wir wollen dein Wort sehen, lesen, hören, studieren, glauben und tun, das wollen wir, dann nehmen wir die rechte Stellung ein. Anders nicht. Anders nicht. Kein Arzt, keine biblische Sonderlehre, kein Psychotherapeut kann uns befreien von unserer geheimen Angst, die in uns nistet, von unserem Lebensüberdruss, an dem wir alle leiden. Das heißt, ich leide nicht dran, aber die das nicht glauben können, für nicht das, die großen Gedanken der Bibel sehen und in sich aufnehmen, an sich wirken lassen. Nach ihrem eigenen Willen ist ihnen verborgen. Und für das Feuer wird alles aufbehalten, auf den Tag des Gerichts, des Verderbens der gottlosen Menschen. Das sind starke Worte. Das klingt gar nicht so nach dem süßen, lieben Heiland, den man daraus gemacht hat. Der Tag des Gerichts des Verderbens. Dies eine aber soll euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Damit gibt uns Gott an verschiedenen Stellen einen Maßstab in die Hand, dass wir verstehen, dass wenn die Schrift der Rede ist für einen Tag, dass man das prophetisch lesen muss als 1000 Jahre. Das ist so klar und so sauber, dass wir staunen, wenn uns das einmal aufgeht. Da hat ja unser Bruder Arthur Muhl eine wunderbare Sonderaufgabe, das zu sehen und das zu sagen, mit einer Präzision und Genauigkeit. Ich kenne ihn jetzt schon bald 40 Jahre und habe seine innere Entwicklung miterlebt, dass man staunen muss. Das ist wunderbar. Dies sei euch bewusst, dass ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche meinen. Und nun kommt die Nutzanwendung für uns. Vers 10. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Krachen. Die Elemente werden im Brande aufgelöst. Da gibt es Atomspaltungen mit Kraftauswirkungen, von denen wir uns gar keinen Begriff machen. Gar keinen Begriff. Wenn die ganze Menschheit, die Milliardenmenschheit, komprimiert würde, zusammengedrückt, sodass keine Zwischenräume mehr sind, so ginge die in einen Stecknadelskopf hinein. Ja, ja, warte mal, die Atomphysiker, die werden euch Dinge sagen, dass ihr staunt. Ja. Ich will aber das Wort zu Ende lesen, will dann auch schließen, es ist jetzt inzwischen halb geworden, sehe ich eben zu meinem Schrecken. Es wird also, die Himmel werden verkrachen, werden im Brande zerschmelzen. Wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel, Mehrzahl, und eine neue Erde, in der die Gerechtigkeit wohnt. Die Gerechtigkeit Jesus Christus ist einmal gezeltet auf Erden, über die Erde gegangen, ohne Haus und Hof und Wohnung und so weiter. Aber sie wird einmal hier wohnen. Wir sind gemacht zur Gerechtigkeit Gottes. Wir werden einmal hier unsere Wohnung haben, unsere Paläste, unsere Gotteszelle, unsere Behausung von unvorstellbarer Dimension, von einer Schönheit, von einem Reichtum, von einer Würde, von einer Pracht, wozu menschliche Worte gar nicht reichen, um das darzustellen, die wo Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so befleißigt euch, ohne Flecken und tadellos erfunden zu werden, in Frieden, und achtet die Langmut unseres Herrn für Heil, für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Dieselben Leute, die also petrinische Briefe bekamen, bekamen auch paulinische Briefe. Das ist von tiefer Bedeutung, weil das gewöhnlich vollkommen auseinandergerissen wird. Wie er euch geschrieben hat, unser Bruder Paulus, nach der ihm gegebenen Weisheit, wenn er von diesen Dingen redet. Wir stehen vor gewaltigen Ereignissen. Und wenn unser Bruder Schirmacher sagt, wenn die Berechnungen stimmen mit der Austrocknung des Nil, so wird das noch in diesem Jahr kommen. Wie ist es denn mit den Rissen in den Betonwänden, Willi, weißt du da was? Von dem großen Becken. Bitte? Ja, also das sind auch noch geheimnisvolle Probleme, über die wir keinen vollen Durchblick haben. Aber Gott hat diese Dinge alle in seiner Hand und lässt sie dienen zum Gericht, zur Zerstörung und gewaltigen Vorgängen. Aber größer als das Gericht ist die Gnade. Größer als das Verderben ist das Heil. Größer als all das, was an Strafen und Not und Angst noch über die Menschheit kommen mag und über die Engel und Geisterwelten und Totenräume und Verdammnisorte, die noch kommen, die bestimmt noch kommen nach der Schrift. Größer ist die siegende Liebe, ist das Erbarmen, ist die Treue, ist die Barmherzigkeit Gottes. Und in der sind wir geborgen. Zu der bekennen wir uns. In die hüllen wir uns ein, Tag um Tag und Nacht und Stunde, geborgen in Christo Jesu. Da ist das Heil, da sind wir unantastbar für den Feind. Und das wollen wir uns mitnehmen, auch von der großen, schönen, prophetischen Nachmittagsstunde, die Gott uns geschenkt hat. Wir wollen beten. Wir danken dir, oh Gott und Vater, dass du wunderbar bist und dass du alles das, was du an Gerichtswundern und Gnadenwundern in deinem Herzen vorgenommen hast, vor Grundlegung der Welt, dass du es geoffenbart hast in deinem heiligen Wort. Gib, dass wir mehr Zeit und mehr Liebe und mehr Lust zu deinem Wort haben, fleißiger darin lesen, glauben allem, was geschrieben steht, auch wenn wir nicht alles verstehen und in ein einheitliches Lehrbild verschmelzen können und darstellen können. So wollen wir es doch glauben, in zitternder Freude, in Bangen, und wollen wissen, dass nicht nur die glückselig sind, die gesegnet sind, die Freuden haben, sondern auch die, die durch Leiden gehen, dass auch die wunderbare Verheißungen aus der Tiefe haben. Lass uns das nie vergessen, damit wir im heiligen Gleichgewicht stehen und hineinreifen in die Vollvollendung, die die ganze Schöpfung erwartet, auf die du, o Gott und Vater, wartest. Wir beten dich an. Wir danken dir für den gestrigen und den heutigen Tag. Wir geben dir unser Leben völlig aufs Neue, ungeteilt. Und wollen Menschen sein, die sich nicht selbst betrügen, die wegen ihrer Blindheit und Bosheit und Sturheit sich verschließen, gegen das hineingeführt werden, durch deinen Geist, in dein Wort, in dein Herz, in die kommenden Dinge, die kommenden Ereignisse. Sondern lass uns glauben und fassen und die Konsequenzen ziehen und bedenken, wir sind Wanderer zwischen zwei Welten. Wir kommen heraus aus den großen Zerstörungen durch die Wasser. Wir gehen hindurch durch die großen Feuerbrände der Zukunft, denen wir entnommen werden, ehe sie in ihrem Vollumfang anfangen mit der 70. Jahrwoche in der zweiten Hälfte. Wirst du uns entnehmen, hinwegnehmen, hinweg vom Zorn. So sagt dein Wort, das glauben wir. Und wir werden dann die großen Sehnsüchte der Schöpfung stillen, als der Christus Gottes, wenn Israel hineingeschmolzen ist und der vollkommene Mensch wieder da ist, das Haupt und sein Leib und sein Weib. Wir werden Wunder erleben. Wie einfach, wie groß, wie gewaltig, viel größer als unsere trockene, rechthaberische Theologie ist. Wir beten dich an. Nimm uns hin und lass uns sein einzig, ewig, völlig dein. Halleluja. Amen.